Ich möchte noch einmal das gestrige, den gestrigen Workshop zusammenfassen mit einer Kernaussage, die uns, glaube ich, irgendwie alle ein bisschen, ja, die uns sehr verständlich, glaube ich, war. Das war offensichtlich irgendwie. Die Kernaussage war, dass Klangschwingung einfach eine Wirkung auf das Bewusstsein hat. Leidenschaftliche und unwissende und auch tugendhafte Klangschwingungen, die jeweiligen Auswirkungen. Und die transzentrale Klangschwingung des eigenen Arms hat auch eine Auswirkung. Allerdings ist diese Klangschwingung auf der spirituellen Ebene, und um sie wirklich zu nutzen und auch wirklich herauszufinden, was diese Auswirkung ist, müssten wir selber auf die spirituelle Ebene kommen. Wir haben uns gestern ein bisschen mit den Vergehen beschäftigt, die sozusagen Fesseln bleiben für den spirituellen Menschen. Fesseln, die an das materielle Dasein binden. Heute möchte ich ganz kurz zu Beginn den Ursprung der Vergehen noch einmal kurz analysieren, nämlich was war das?
Unaufmerksamkeit
ist, ja, und wenn wir jetzt, sehr richtig, wenn wir aber jetzt noch tiefer graben wollen, woher kommt das?
Das falsche Ego.
Ja, nun, ich glaube, wir alle haben schon viel über das falsche Ego gehört. Wir haben es bestimmt auch bei uns schon mal gemerkt, dass es so etwas gibt. Aber wir haben vielleicht auch gesehen, wie schwierig es ist, das Ego wirklich zu entwurzeln. Im ersten Teil unseres Workshops wollen wir ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, Unkrautarbeit machen. Der André wird uns eine kleine Lichtfolie anwerfen, wo es um den Garten des falschen Egos geht, in dem 6 Arten von Unkraut wachsen. Es ist gut zu wissen, woraus sich dieses falsche Ego zusammensetzt, sodass wir die einzelnen Erscheinungsformen erkennen können und dann auch leichter bekämpfen können. Das ist das falsche Ego allein, so einfach, so abstrakt, ist ein zu großer Gegner, um mit ihm fertig zu werden. Wir können aber mit den einzelnen Manifestationen des falschen Egos fertig werden. Mir fällt gerade auf, dass einige von euch vielleicht nicht so gut sitzen, oder kann man es von dir auch sehen? Man kann es sehen. Gut. Es gibt 6 solcher Unkrautpflanzen. Das erste heißt Nishidacha. James, möchtest du vielleicht von deiner Position es langsam und laut vorlesen?
Nishidacha.
Lauter.
Nishidacha. Von den Schriften verbotene Handlungen, vor allem um Vollkommenheit zu erreichen, zu erlangen.
Vollkommenheit?
Ja.
Ja, steht da, aber mit dieser Vollkommenheit kann keine spirituelle Vollkommenheit gemeint sein. Es sind also solche Tätigkeiten, die wir vielleicht ausüben, die so gegen den Strom von heiligen Verhalten gehen. Nicht? Ich möchte, man sagt dazu in Norddeutschland, den Wildeber herauslassen. Nicht? Diese Seite, diese Schattenseite, die man in sich kennt. Man sagt es noch anders, aber das wird zu unfein für diese Versammlung, dass ich das euch ersparen möchte, das genaue Wort dazu hören ist. Wir haben ja gehört, wie schlechte Klangschwingungen auch schlechte Wirkungen machen können. Das zweite, was so eine Manifestation im Garten des falschen Ego ist, ist Kutinati. James, wie würdest du das sehen?
Also Kutinati, Diplomatie und Falschheit, im allgemeinen Fehler finden.
Ja, dass wir manchmal bestrebt sind, etwas zu erreichen in unserem Leben, dass wir falsch sind, die Wahrheit vielleicht nicht aussprechen, nicht wahrhaftig mit uns selber sind, nicht wahrhaftig mit anderen. Wir haben heute mit einem Geist und die Devotee habe ich gesprochen. Und wir haben festgestellt, wie oft Kommunikation eigentlich falsch sind. Man spricht freundliche Worte, während man im Grunde genommen zu dem nur denkt, Mensch, wenn ich das bloß hinter mir habe, mit dir zu sprechen zu müssen. Nicht? Diese Diplomatie tut man meistens, um irgendwie Gewinne zu erreichen. Die dritte Eigenschaft ist Jiva Hingsa. Ich sage es extra mal laut, weil ich merke, dass die Kassettenwelt das ja hören will auch. Und wenn du bist nicht so direkt am Mikrofon. Jiva Hingsa heißt eigentlich Gewalt gegenüber Lebewesen. Meistens tun wir zivilisierten Menschen uns nicht prügeln. Ich kann mir nicht vorstellen, also keiner von euch hat ein blaues Auge mitgebracht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch sehr prügelt. Prügelst du dich häufig, Radha Seva? Eigentlich nicht. Man hat mit Gewalt gegenüber anderen ist im meisten Fall diese feinstoffliche Manifestation von Gewalt gemeint, nämlich Neid. So Neid könnte man auch in unserer Sprache mehr so als Missgunst deuten, dass man einfach im Herzen einen Groll gegenüber einem hegt, ein neidisches Verhalten. Und das ist schon die feinstoffliche Gewalt. Wenn ich zum Beispiel neidisch bin auf Person B, oh, Person B ist so, tut sich immer die Marmelade von der Butterstulle ab. Streichen und sich selber aufs Brot tun. Und Person B, ja, sieht zwar sehr schön aus, aber ist von einem hässlichen Charakterzug geprägt. Diese Missgunst und diese Neid ist eines der Früchte des falschen Egos. Die vierte Sache ist uns, glaube ich, auch sehr bekannt, heißt Labha. Das ist der Wunsch, Gewinn zu erzielen. Eines meiner Gottbrüder, Solinus Radhanath Maharaj, sagte einmal, der Mensch ist meistens auf einer Wellenlänge eingeschaltet. What's in for me? WHFM. Die WHFM-Sende. What's in for me? In Deutsch etwa, was springt dabei für mich heraus? Alle unsere Tätigkeiten, auch unsere menschlichen Beziehungen und so weiter, mögen von diesem Gewinndenken geprägt sein, was eine Frucht des falschen Egos ist. Das fünfte ist etwas, ja, Puja. Puja heißt einfach der Wunsch, verehrt zu werden. Puja. Die meisten von euch sind keine Gurus, aber ich kann euch sagen, das ist nicht gut. Also wenn ihr es vermeiden könnt, ein Guru zu werden, tut das. Denn man merkt plötzlich feinstofflich, wie man es genießt, wenn andere einem eine Girlande umhängen. Und man fragt sich, warum ist mir heute keine Girlande gegeben worden, obwohl ich einen sauberen Hals habe. Also dieser Wunsch nach Verehrung ist etwas ganz Ungünstiges für spirituelles Leben. Wenn du willst, dass jemand zu Fall kommt, dann wünsch ihm, dass er ein Guru wird, wo er diesen Wunsch voll ausleben kann, wenn er nicht aufpasst. Sage ich immer, aber das ist jetzt ein bisschen autobiografisch geworden. Ich glaube, Puja könnte man sich auch vorstellen, wenn man irgendwo ankommt, möchte man gelobt. Hier ist unser, wie sagt man, ich will jetzt einen Namen finden, der hier nicht anwesend ist, unser Heribert. Nicht? Und wir, ach ja, und das gibt einem so etwas, Heribert endlich sieht man mal. Das nächste ist eine weitere Ausformung von Puja, das Streben nach Anerkennung. Wisst ihr, wie Admiral Byrd seine Südpol-Expedition finanziert hat, die Millionen verschlungen hat? Er hat einfach gesagt, dass die Gletscher, die ich sehe, die benenne ich nach meinen Unterstützern. Wenn man mir so 500 Millionen Dollars gibt, nicht 500.000 reicht ja schon, 500.000 Dollars gibt, dann wird der nach Mount Heribert, Mount Sibylle, Mount, was weiß ich, Thorsten. Nicht? So gibt es verschiedene, so hat er das tatsächlich zusammengekriegt, seine Geld. Ansehen, der Wunsch nach Ansehen ist so stark, dass man sagen kann, wisst ihr, im Nordpol gibt es einen kleinen dahinschmelzenden Gletscher, der trägt meinen Namen. Mount Heribert. Ansehen, Anerkennung und so weiter. So, wenn ihr den Wunsch habt, euer eigenes falsches Ego ein bisschen zu reduzieren, damit ihr auf eine spirituellere Stufe in eurem Leben kommt, dann könnt ihr anfangen, bei diesen 6 Punkten, die so schön auf der Wand sind, anzufangen und an den 6 Punkten zu arbeiten. Wenn ihr seht, dass ihr sehr etwas tut für euren eigenen Gewinn, was springt dabei für mich heraus, dann ihr merkt, Vorsicht, das ist ein falsches Ego jetzt. Oder wenn ihr merkt, ihr wollt verehrt werden, und wenn ihr merkt, ihr werdet neidisch auf andere oder von Missgunst auf andere, wenn ihr merkt, ihr wollt euch mit dem Verhalten schmücken, was so ein bisschen, wo ihr wisst, das ist nicht spirituell, das ist nicht gut für mich. Und wisst, das kommt alles aus dem falschen Ego und setzt am besten da an. Das falsche Ego zu bekämpfen ist nichts so einfach, aber Unkraut zu jäten kann jeder im Garten des falschen Egos. Weil man das meistens erkennt und dann auch was unternehmen kann. Gut, ich möchte mit euch jetzt einen kleinen Demutstest machen. Wir haben eine zweite Folie für euch vorbereitet. Man kann in seinem Leben, wenn man mit dem falschen Ego fertig werden will, gerne mal einen kleinen Demutstest machen. Die erste Frage, die ich euch bitte, übrigens, ihr schreibt alle mit, das ist natürlich ausgesprochen angenehm für einen Vortragsgebenden. Es schmeichelt mein Ego sehr, aber ich weiß nicht, wie ihr zuhören wollt. Wenn ihr das, jetzt kommt ein unverschämter Werbeblock gleich, also Achtung, das habe ich alles aus diesem Buch entnommen. Dem merkt der Ozean des Heiligen, man kann ihn sich ja ausleihen und so weiter. Oder kaufen. Das hat vielen Devotees sehr geholfen und es gab sogar eine Konferenz, eine Elektromail-Konferenz, wo das besprochen wurde. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann, um zu sehen, wie frei ist man vom falschen Ego oder positiv gesagt, wie demütig bin ich schon? Nicht? Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, wie begierig bin ich eigentlich zu dienen oder will ich selbst bedient werden? Das ist eine gute Frage, nicht? Wie bin ich bereit, etwas für andere zu tun oder will ich immer, dass andere etwas für mich tun? Könnt ihr mal so im Herzen so nachgucken, das sind recht intime Fragen, die sieht nicht immer so gut aus. Die zweite Frage, die man stellen kann, ist, wie stark ist eigentlich mein Wunsch, von anderen anerkannt zu werden? Will ich immer, dass andere sagen, bravo, Heribert. Dritte Frage, wie sehr bin ich am Wohl anderer interessiert oder geht es mir am meisten um mein eigenes Wohl? Geht mal so durchs Leben hindurch. Vielleicht sucht ihr euch eine Person aus, an dessen Wohl ihr interessiert sein könnt. Einen guten Freund vielleicht, eine gute Freundin, ein Ehepartner, eine Ehepartnerin, den eigenen Bruder vielleicht oder die Schwester. Nicht an dessen Wohl man interessiert sein kann. Das hilft einem unglaublich vom falschen Ego frei zu werden. Es heißt normalerweise in der Sprache, es ist schwierig, es ist nicht so schwierig, einen Freund zu haben, aber einen Freund fürs Leben, das ist wahrlich schwierig. Wir sind so egoistisch, dass das meistens auseinanderbricht. Auch die anderen sind auch, wir sind übrigens nicht die Einzigen, die egoistisch sind. Andere haben das gleiche Problem, kann ich euch vertrauensvoll verraten. Aber jemand, der mit dem Ego fertig werden will, der kämpft nicht bei anderen mit dem Ego. Ich will dein Ego zerstören. Er muss sich erstmal ganz in seinem eigenen Kreis befinden, nämlich bei sich und sein eigenes Ego angehen. Es kann sehr gefährlich sein für das eigene Ego, wenn man in den Krieg zählt gegen das Ego eines anderen Menschen. Es kann sehr gefährlich sein. Man merkt vielleicht, es wird größer dabei. Hare Krishna. So, hier eine Frage, die gut in der Gemeinschaft mit Devotees zu behandeln ist. Freue ich mich über den Fortschritt anderer oder werde ich neidisch auf sie? Ach Mist, der chattet jetzt schon 16,5 Runden. Ach Mensch, der macht so viel Fortschritte und ich hänge immer noch in meiner Zürcher Bierstube einmal in der Woche, nicht? Oder gehe noch immer auf eine Goa-Rave-Party und der andere hat das schon hinter sich gelassen. Nicht diese... Ja, freue ich mich über den Fortschritt anderer oder werde ich neidisch auf sie? Und die fünfte Frage, die ich so im Demutstest aufgeschrieben habe, mache ich mich ganz und gar von Guru und Krishna abhängig oder mache ich mich von meinen eigenen Arrangierungen abhängig? Das könnt ihr mal im Leben praktizieren. Könnt ihr euch schon von Krishna abhängig machen und auf Krishna vertrauen? Heute hat mir Damodar etwas Schönes gesagt, unser Theaterspieler. Er wollte in seinem Leben unbedingt eine Kanone werden in der Pantomime. Kanone, das wäre ein wirklicher Star. Und es ergab sich, dass viele, die ihn auftreten sahen, zu ihm sagten, das war also so gut, diese Pantomime, die du gespielt hast, ich werde dir einen Auftritt bei der BMW Autofabrik oder Autofirma oder wie das heißt, Autokonzern verschaffen. Und hat sich dann sehr darauf gefreut und plötzlich hat dann jeden Tag auf einen Anruf gewartet und der kam nicht. Oh, du bist ein guter Pantomime-Künstler. Du sollst vor der Fußball-Weltmeisterschaft Pantomime auf dem Rasen spielen. Und der Anruf kam nicht. Immer mehr gab es solche Sachen, bis er merkte, dass er sich zu sehr von anderen abhängig machte und sein Wohlergehen ganz und gar von den anderen abhängig machte und sich nie auf Krishna verließ und Krishnas Arrangierung wirken lassen. Nun sagte er, ich tue einfach, was ich tun kann. Ich bin kein guter Manager. Ich mache einfach Pantomime so gut, wie ich kann. Ich gebe bei jeder Vorstellung mein Bestes. Einfach, das ist mein also mein Beruf, was ich tue, und was immer dann rauskommt, das wird Krishna arrangieren. Und er sagt, irgendwie mit dieser Philosophie geht es viel, viel weiter. Ja, es kommen sogar schon jetzt die Einladungen, nach denen er sich früher so gesehnt hat. Einladung heißt für ihn auch ein bescheidenes Einkommen ein bisschen zu straffen, sodass es einfacher wird, die Miete zu bezahlen. Gut. Also ich glaube, in der Zusammenfassung ist der fünfte Punkt fast der wichtigste. Falsches Ego bedeutet, mein Wille geschehe, und spirituelle Identität bedeutet, Krishna, möge dein Wunsch geschehen, was du willst. Nicht eine ganz einfache Formel. So können wir uns mit dem falschen Ego beschäftigen. Gut. Wir wollen jetzt uns ein kleines Video anschauen. Dürfte ich vielleicht darum bitten, Shishtikata, dass du dich schon mal bereitstellst, um das Video anzustellen, dass wir das hier ausmachen. Es ist so, dass wir uns jetzt, ich sage dir genau, wann es losgeht, ja, wenn du einfach nur bereit bist. Es ist so, dass wir uns jetzt mit der ersten Stufe, der dunklen Stufe des Chantens beschäftigt haben, wo wir noch beschattet sind vom falschen Ego, was sich darin auswertet, dass wir so viele Fehler machen, nämlich die 10 Vergehen beim Chanten des Heiligen Namens. Nora hat uns gesagt, dass die Vergehen beim Chanten des Heiligen Namens alle aus einem Vergehen herauskommen. Möchtest du das nochmal wiederholen, Nora? Ja, es kommt aus der Unaufmerksamkeit beim Chanten der Heiligen Namen. Es ist genauso wie schwierig ist, massiv gegen das falsche Ego anzutreten, aber einfach ist, gegen die verschiedenen Pflanzen, die im Unkrautgarten des falschen Ego wachsen, anzutreten, so ist es auch schwierig, gegen alle 10 Vergehen auf einmal anzutreten, aber es ist relativ einfach, gegen die Unaufmerksamkeit anzutreten. Relativ. Relativ heißt verhältnismäßig. Einfach. Ich möchte euch jetzt gerne auf einen kleinen Ausflug einladen. Wir wollen den Berg Athos besuchen in Griechenland. Das ist eine kleine Insel. Ich glaube, einer von euch war schon hier. Ich hörte heute Morgen, warst du schon dort? Wie ist dein Name bitte? Martin war schon dort am Berg Athos und ihr könnt ihn vielleicht fragen, wenn ihr wollt, wie es da ist. Und dort sind Mönche der griechisch-orthodoxen Tradition. Ist das richtig, der griechisch-orthodoxen? Wahrscheinlich, ne? Was Griechenland ist. Jedenfalls einer orthodoxen christlichen Tradition, die das Herzensgebet chanten. Jesum Christum, Kyrie eleison. Gepriesen seist du, Jesus Christus. Ich möchte euch gerne einen Film vorspielen, einen Filmauszug, und wir schauen uns den an. Ich merke gerade, der ist in deutscher Sprache. Normalerweise ich gebe sehr viele Seminare im Ausland und hier braucht es ja nicht zu übersetzen. Schaut euch es einfach mal an, aus dem mit dem Blickwinkel, was ihr unter Umständen von dieser anderen Tradition lernen könnt, was euch auffällt, was euch vielleicht für die eigene spirituelle Praxis inspiriert und vielleicht hilft. So, das war ein kurzer Einblick in das Leben der Mönche auf dem Berge Athos. Was ist euch aufgefallen da, was schön wäre für euch selber? Hast du was gemerkt gerade? Was fandst du, als du das so anschautest? Schöne Gegend, ne? Ja. Die chanten immer. Ja. Ist mir auch aufgefallen. Man hörte dann das Gebet, mit dem Gebet wollen die Menschen den äußeren Schein der Dinge durchdringen, um das Wesen Gottes hinter den Dingen zu erkennen. Das wollen wir ja auch, wir beten auch. Oh Krishna, oh Herr, bitte entferne den Schleier deiner täuschenden Energie, damit ich dich sehen kann. Dario?
Ja. Ich stehe früh auf am Morgen.
Ja. Recht früh, ja, hier zur Depressstuhl, ja. Der?
Das wäre optimale Bedingungen, um Krishna zu sein. Tabo und Wahlgebunden sind ja direkt, das sind Leute, die da keine Technik, keine Elektrizität, keine schlechten Schwingungen.
Optimale Bedingungen, ja. Ja, auch so wie gerne. Da wird in einem so richtig der Eremit wach und will sich losreißen. Ja. Ja. Aha. Sonst noch was?
Die chanten langsam.
Die chanten langsam, ja.
Bei jedem saugt das Bewusstsein voll dabei.
Volles Bewusstsein ist dabei, ja. Mir auch aufgefallen. Langsam und deswegen, das sagtest du auch mit großer Aufmerksamkeit. Ich habe ehrlich gesagt dieses Video, also meine geheime Agenda ist, mein Geheimwunsch ist, wenn ich das so vorspiele, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen zu zeigen, wie aufmerksam die chanten. Also wirklich, die sitzen da und das Ich kann mir auch vorstellen, dass die auch mal ihre Probleme haben. Im Film sieht das immer so gut aus. Also das ist klar, die werden auch neue Bhaktas haben. Ich weiß nicht, aber das ist mir sehr aufgefallen. Jedenfalls, wie das daherkommt, darüber kommt, ist sehr aufmerksam, sehr inständig und inbrünstig. Die nehmen das ernst und haben auch ihr ganzes Leben so eingerichtet. Krishna Chandra und Gadadha waren jetzt da und Martin auch. Die haben so einen richtigen Lebensablauf, der das förderlich macht. Gestern habe ich auch mit einem weißen spirituellen Ehepaar gesprochen und ich habe da auch erfahren, wie so ein Ablauf in einem Kloster aussieht. Also hier ist es genauso, man steht zu einer bestimmten Zeit auf, man isst dann Vesper und dann betet man und dann geht man zu bestimmten Zeremonien und dann tut man vielleicht auch die Arbeit, die anliegt, aber jetzt arbeitet man nicht den ganzen Tag, sondern für eine Stunde, zwei vielleicht, konzentriert. Dann trifft man sich wieder. Also das genaue Ablauf, wie man da drin ist. Ich habe es selber einmal gemacht in einem, in manchen von unseren Tempeln, wenn man so oft, oder wenn man selber Retreat macht oder sich so zurückzieht, wenn man sich dann genau so einen Ablauf gibt. Das ist unglaublich förderlich. Das ist unglaublich förderlich. Man braucht über nichts mehr nachzudenken. Der Körperzug läuft auf seinem Gleise. Und die Schwellen sind die Zeit. Die man dann erlebt. Das ist sehr, sehr förderlich. Gut. Es geht um Aufmerksamkeit beim Chanten. Aber darf ich... in den Heiligen Schriften heißt es, dass... keine spirituelle Praxis zum Erfolg führt, solange das Bewusstsein nicht in oder bei der Praxis ist. Wenn man beispielsweise in Gedanken woanders ist, hat man nicht einen wirklichen Erfolg dabei. Du musst es schaffen, dein Bewusstsein zu fixieren auf die Praxis. Zum Beispiel ist das ganz wichtig bei Gebeten. Im 8. Kanto wird erklärt, wie Gajendra so betete, dass er sein Bewusstsein in sein Herz hineinbrachte und gefestigt hat, verankert hat. So ist es auch wichtig bei uns, dass wir beim Chanten unser Bewusstsein verankern auf die Silben des Heiligen Namens. Unser Bewusstsein, was sehr oft ja wie, oder unser Geist, könnte man auch hier sagen, der sehr oft wie ein stürmischer Wind ist und von verschiedenen Objekten wandert und stürmt. Es ist ganz wichtig, dass er gebunden wird an die spirituelle Praxis. Ich habe in der Vergangenheit die Geschichte erzählt von der Frau, die zu einer Ramayana-Vorlesung kam und bei jeder Vorlesung vor Rührung weinte. Der Vortragsgebende war sehr froh, dass jemand ihm so zuhörte, und fragte sie eines Tages, du weinst jedes Mal, du musst ja sehr bewegt sein. Denkst du die ganze Zeit an Rama und wie er verbannt wurde in den Wald und wie dann Sita gestohlen wurde, gekidnappt wurde von Rama? Ja, ich bin sehr traurig, sagte sie. Aber ich bin traurig wegen meiner Ziege. Meine Ziege, die starb ja vor 2 Wochen und dein Bart erinnert mich so gleich an meine Ziege. Und deswegen bin ich sehr traurig. Ich muss immer an die tote Ziege denken. Das ist ein Beispiel von Unaufmerksamkeit beim Zuhören des Ramayans. Ihr ist das ganze Ramayan entgangen. Sie war nur in ihrem Bewusstsein bei der Ziege. So müssen wir uns auch bei unserer spirituellen Praxis unbedingt die Frage stellen, ist unser Bewusstsein verankert in die Praxis? Die hat kaum Nutzen gehabt. Kaum Nutzen, dass sie da saß. So können auch wir vielleicht 16 Runden chanten, rassel, bloß schnell fertig werden, nicht aufhalten in den Silben und der Meditation, nicht? Und haben nicht einmal an Krishna gedacht. Heilige Bohnen. Christopher. Ja.
Also nachdem die, wenn ich langsam chante, kann ich mit viel mehr Liebe chanten. Mhm. Habe ich mich gefragt, wieso ja, es sind 16 Runden vorgegeben eigentlich.
Ja.
So viel und so schnell.
Ja, ja. Christoph bringt uns zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich glaube, der uns alle aufgefallen ist. Gestern sprach ich auch mit einem Ehepaar, die sagten es auch, wir haben über Chanten gelesen, die sind und kamen dann das erste Mal in den Tempel und sahen diese unglaubliche Geschwindigkeit. Also es wurde uns fast schwindelig in den Kurven. Warum? Ich möchte euch sagen, was gut ist an der Geschwindigkeit und was schlecht an der Geschwindigkeit ist. Vielleicht zuerst, was schlecht ist. Wenn man so schnell chantet, hat man nicht die Gelegenheit, die eigenen Silben zu registrieren und wahrzunehmen und befindet sich praktisch in dem, was wir so unter Insidern dem Maschinengewehr-Chanten nennen. Ratterdi, 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 ratter. Ne? Das klingt auch sehr lieblos, so ein Maschinengewehr-Chanten. Auf der anderen Seite jedoch sollte man, wird uns empfohlen, dass wir in einem flüssigen Stil chanten, damit der Fluss der transzendentalen Klangschwingung kommt und wir uns in diesen quickenden Fluss hineinbegeben. Es sollte nicht eine mentale Übung sein. Hare Krishna, oh, die Blätter sind so grün und erinnere mich unter Umständen an Gott. Hare Krishna, und auf die Einkaufsliste tue ich noch 2 Pfund Apfel. Krishna, Krishna. Die Ernung, die da aussieht. Und so weiter. Man sollte in einen beständigen Fluss kommen, wo der materielle Geist und sein Wirken nicht wirkt im Augenblick. Ich muss allerdings Christophs Besorgnis und die Besorgnis von auch dem lebenswürdigen Ehepaar teilen. Manchmal ist der Fluss zu schnell. Es ist ein reißendes Ungeheuer, wo genau das passiert, was wir vermeiden wollen. Weil es nämlich so schnell ist und da sich niemand darauf konzentriert, werden so viele mentale Gesteinsbrocken mitgerissen. Nicht? Und man ist bei ganz anderen Themen. Man muss irgendwie für sich eine Lösung finden. Nun bringt Christoph in seine Frage noch einen zweiten Punkt. Wird nicht diese Schnelligkeit, dieses Gerattere gefördert, wenn man sich eine feste Zahl, die man unbedingt erreichen will, wie 16 Runden oder 64 Runden oder manche chanten ja auf 100, viel weit über 100 Runden am Tag, dass sie da auf diese Art und Weise ja, das vielleicht, sich vielleicht pushen mit diesem soll. Sehen wir, die Runden sollte ein Maßstab sein, dass wir eine Mindestzahl von Runden von heiligen Namen chanten, dass wir die Praxis sozusagen nicht launhaft ausführen, sondern also ja, gerade nach Lust und Laune und manchmal passt es eigentlich, sondern dass man ernsthaft arbeitet an seinem spirituellen Leben und somit diesen Maßstab oder diese Messlatte von Runden als einen Anhaltspunkt nimmt für eine Bemühung, die man tut. Was jedoch nicht dabei passieren sollte, ist diesen Rundenstress, den man sich macht. Alles in dieser Welt ist zweischneidig. Du kannst aus dem Besten das Schlechteste machen. Du kannst aus Liebe etwas machen, wie es in dieser egoistischen Lustbefriedigung. Du kannst aus einem wunderschönen Mal eine Völlerei machen, dass du nachher nur noch schlechte Düfte verbreitest, weil du so viel verdauen musst. Du kannst aus einem Tempelaufenthalt Fehler finden machen und so weiter. Das heißt ja aber nicht, dass wir Liebe abschaffen sollten, dass wir Prasadam abschaffen sollten und dass wir einen Tempelaufenthalt abschaffen müssen. Was abgeschafft werden muss, ist der Missbrauch dieser Dinge. So kann man auch aus einer festen runden Zahl einen runden Stress machen. Man kann aus der Aufforderung zu lesen einen Lesestress machen. Und man kann aus dem ganzen spirituellen Leben dann schließlich so ein Druckerzeugnis machen für sich. Das heißt aber, finde ich nicht, dass wir das Chanten von Runden und das Lesen in heiliger Lektüre abschaffen sollten und das spirituelle Leben weglassen sollten. Wir sollten nur den falschen Umgang damit weglassen. Ja, nun wir wollen jetzt auf die zweite Stufe gehen, die uns Dr. James anschreiben wird. Ich will sie erstmal ein bisschen kennzeichnen. Bitte schreibt mit dem tollen Pen, den habe ich dorthin getan. Diese zweite Stufe heißt Namabhasa. Abhasa heißt so, heißt übersetzt die Morgendämmerung. Die Morgendämmerung, was ist das für ein Zustand? Streng genommen ist die Sonne noch nicht über den Horizont geklettert, aber ihr Licht ist schon mal sichtbar. So ist auch auf der zweiten Nama, Bindestrich, Abhasa. Abhasa. Genau. Hast du Anschreiben gelernt? Die Kalligrafie oder wie das heißt? Nein? Das ist ein natürliches Erbgut. Ja. Gut, danke. Namabhasa ist also die Stufe, wo Krishna in Form des heiligen Namens noch nicht ganz gegenwärtig ist. Wir sehen noch nicht, dass Krishna identisch ist mit dem heiligen Namen. Wir spüren aber schon einmal die Wirkung des heiligen Namens in unserem Leben. Auf diese Stufe müssen wir kommen, damit das Ganze wirkt. In dem Vergleich ist es so, wenn die Sonne aufgeht, dann gehen die ganzen Diebe und legen sich zur Ruhe. Die unheimlichen Elemente, die den Wald unsicher gemacht haben, gehen in ihre Höhlen. Und Dracula geht in seinen Sarg zurück. Und der Sarg ist zu, das Unheil ist abgewehrt. So ist es auch für jemanden, der chantet auf der zweiten Stufe, der spürt die Wirkung von Krishna in seinem Herzen, von Krishnas Gegenwart. Das heißt, unliebsame Angewohnheiten verlassen ihn und glücksverheißende Umstände wie Toleranz, die Neigung zu vergeben, Anhaftung an Krishna und so, stellen sich ein. Diese zweite Stufe erreichen wir nur, wenn wir versuchen, die 10 Vergehen zu beseitigen oder die Unaufmerksamkeit vermeiden, aus denen diese 10 Vergehen herausgehen. Was können wir tun, um Unaufmerksamkeit zu vermeiden beim Chanten? Theo? Ein ruhiges Umfeld schaffen. Haben wir noch Tipps? Ich denke, wir brainstormen mal, weil das so ein wichtiger Punkt ist. James, du kannst jetzt aber ein bisschen schneller schreiben, also nicht ganz so, also schon so schön wie möglich, aber ruft jetzt einfach Dinge aus und James schreibt das auf und ihr könnt in diese Liste, die lassen wir dann da, ruhiges Umfeld. Brauchst du ja einfach nur so ins Stichwort zu schreiben.
Genug Zeit lassen.
Genug Zeit.
Dann versuchen, Tätigkeiten während dem Tag zu machen, die helfen für den nächsten Tag zu entwickeln. Also zum Beispiel im Schriftenlesen, Gemeinschaft mit den Lotus.
Ja.
Das Bewusstsein auf Krishna richten.
Tätigkeiten, die das Bewusstsein auf Krishna richten. Während des Tages. Das ist ein sehr schöner Punkt, den du sagst. Guck mal, wenn man den ganzen Tag Filme sieht, boom, klick, 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 und vor dem einäugigen, diesem Internet-Getöse sitzt, Internet, und dann zankt man sich noch auf dem Weg mit den blöden Typen von nebenan und so weiter und so fort und geht abends, hört man sich noch eine entsprechende wilde Musik an, die einem das Bewusstsein so richtig zusammendrückt. Und dann setzt man sich morgens hin und will chanten. Dann kommen diese ganzen Eindrücke hochgewirbelt. Und wie willst du dann chanten? Deswegen hatte Dirk uns ermutigt, dass ideale Umstände hast du auf Berg Athos wahrgenommen. Ne? Ja?
Mhm. Atemübungen.
Atemübung vorher? Ja. Ja, yes, wir hatten ja gestern so ein bisschen uns eingeatmet. Ja, so, Nora.
Die Augen schließen.
Die Augen schließen. Ja. Hilft einem, sich zu fixieren. Augen schließen hängt sehr auch zusammen mit dem ruhigen Umfeld, was man schafft. Nicht? Das ist nur das weiß ich. Yes. Was hilft uns noch, uns zu konzentrieren?
Alle 16 Runden auf einmal chanten. Mhm.
Nicht den Verteilerservice über den Tag machen. Alle 16, ja, oder 8 oder 4, je nachdem, wie viel man sich da sozusagen vorgenommen hat. Mhm. Laura, alles richtig gesehen?
Mit anderen zusammen.
Mit anderen zusammen. Mhm. Da ist eine unglaubliche Kraft drin, das stimmt. Manchmal machen die Rodis, die bei sich zu Hause leben, es so, dass sie einfach eine Kassette anstellen von dem Tape, was wir gestern gespielt haben. Wir werden das auch nachher nochmal hören, dass man so Prabhupada hat und die ganzen Devotee, den Devotee-Chorus. Manche Devotees machen es auch so, dass sie eine Kassette einfach anstellen vom tollen Bhajan, dass sie erstmal so ein bisschen auf die Schwingung hochpotenziert werden, hochgeschwingt werden. Ja, Krishna Chanda.
Vielleicht ein paar Gebete lesen, um in die Stimmung ein bisschen
rein. Aha. Vorher Gebete lesen. Es gibt ein richtiges Gebet hier, was Rupa Goswami empfiehlt. Da habe ich ein schönes, kann ich euch mal so ein Gebet sagen und ihr werdet sehen, wie man sofort anfangen will zu chanten. Also. Ja. Krishna Namastakam. O Harinam, o heiliger Name, du bist in zwei Formen manifestiert, nämlich als die Glückseligkeit spendende Form der höchsten Persönlichkeit Gottes und als die Klangschwingung seines heiligen Namens. Wir wissen, dass deine Form als Klangschwingung barmherziger ist, selbst wenn man die schlimmsten Vergehen gegen deine erste Form begangen hat, nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes, kann man dadurch, dass man mit der Stimme deiner zweiten Form dient, in den Ozean transzendentaler Glückseligkeit eintauchen. Wenn man so ein Gebet gechantet hat, wo es darum geht, die barmherzigste Form Gottes ausfindig zu machen, in Form des heiligen Namens, und dass man dann in den Ozean der Glückseligkeit eintauchen will, dann sag mal, also jetzt komme ich. Here I come again, holy name. Schön. Was ist das denn, Namaste? Gebete? Ja? Dario?
Riuscire a scegliere il momento giusto della giornata e il luogo.
Den Ort und richtigen Moment aussuchen.
Richtiger Ort und richtiger Moment ist da. Ja, und die Zeit. Ja, zum Beispiel, morgens ist ein guter und der Ort. Nicht gerade in der Trambahn nicht, oder auf einer sehr, sehr gut befahrenen Verkehrskreuzung, sondern in einem friedlichen Ort. Was kann uns noch, Radha-Seva, was hilft noch?
Vielleicht mal am selben Ort, dass man mal schon so was gibt hier, was gibt dort.
Ja, an einem ruhigen Ort. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen. Hier kann man ja noch ruhiges Umfeld-Ort schreiben. Mhm. Ist es das, was du meinst?
Ja.
Ja. Mhm. Martin?
Vielleicht einen speziellen Platz dafür haben. Also
ja. Oder meinst du das, spezieller Platz? Ist noch besser. Gut. Martin und Radha-Seva sind für den speziellen Platz. In Indien weiß das jeder. Der Bhajan macht, da setzt man sich immer an den gleichen Flecken hin, den gleichen Ort. Das ist unglaublich powerful. Da nutzen wir so ein paar, sagen wir mal, Gesetzmäßigkeiten für uns. Wenn du immer am gleichen Ort bist, baust du da so ein Martin-Feld oder so ein Radha-Seva-Feld auf, so ein Radha-Seva-Energiefeld, nicht? Kennen wir das nicht in unserem Leben, wenn wir einen Menschen in seinem Zimmer besuchen, wo der immer ist, dann wumm, tritt man in sein Energiefeld. Das fällt mir wirklich auf. In Wiel kenne ich so ein Zimmer, wo ich immer hinkomme, wo die Person, die mir das Zimmer gibt, immer da ist und bumm, ist man richtig da in der Welt dieser Person. Können mich ja auch mal im Karuna Bhavan besuchen kommen. Da seht ihr das auch. Da bin ich immer und sitze und denke und schreibe und mache, was immer ich mache, in meinem unbedeutenden Fliegenleben. Und da merkt man das. Da besucht man Satchinandan Swami. Spezieller Platz. Ja, spezieller Platz. Spezieller eigener Platz. Anyways, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, noch. Wir kriegen ja unglaublich zusammen. Kadamba Kanala, hier kommt unser Bhajan-Experte. Bitte genau zuhören. Oh ja. Wenn also der Notizblock, wenn du was merkst, was dich nicht loslässt. Ah, ich muss Shishti Kader noch sagen, er muss zu Guru Shakti gehen, er vergisst das hundertprozentig. So kann ich manchmal den ganzen Tag. Entschuldige, du vergisst nie was, aber wenn ich so den ganzen Tag geht das in mir hoch. Ne, da muss man wirklich darauf achten, dass man nicht verfolgt wird von solchen banalen Gedanken. Schreib es dir einfach auf. Bitte die Information an den und den geben. Ja. Frühmorgens chanten. Ja. Da können wir richtige Zeit, können wir in Klammern gleich schreiben, damit es sonst nicht so frühmorgens. Ja, bitte.
Wenn du alle Sinne eben auf Krishna richten, dann
scheint. Alle Sinne auf Krishna richten. Das ist jetzt eine fortgeschrittene Übung. Kannst du das ein bisschen. Nein, ist sehr gut. Kannst du das ein bisschen ausführen, bitte?
Ja, wenn zum Beispiel eben nicht die Augen schließen, sondern eben im Bild von Krishna umschauen.
Ja.
Räugerstäbchen, zu Krishna aufkommen und das eben riechen.
Ja.
Die Chopper würde eben ganz konzentriert oder bewusst eben berühren und spielen
ja.
Und dann eben laut und deutlich chanten, was müssen wir tun.
Ja. Also alle Sinne mit Krishna überfluten. Super. Oder beanspruchen oder auf Krishna richten. Alle Sinne auf Krishna. Das hilft unglaublich, dass man so gar nicht mal nur ein ruhiges Umfeld, sondern ein Krishna-Umfeld um sich schafft.
Das Mantra aufzuschreiben und es zu lesen während dem
Chanten. Ja. Mantra, aufgeschriebenes Mantra lesen. Gokushol Das Babaji, jemand, der den ganzen Tag, der hat 120 Runden am Tag gechantet, als seine Übung. Gokushol Das Babaji hat einmal seinen unkonzentrierten Schülern, also die ihn gefragt haben, wie können wir uns besser konzentrieren, einen Brief geschrieben. Und dieser Brief, er selber hat nicht geschrieben, das hat er jemanden diktiert. Dieser Brief ist noch erhalten. Und der Brief, in dem Brief sagt er Folgendes: Wenn ihr beim Chanten einfach eure Aufmerksamkeit auf die Silben des heiligen Namens richtet, der aufgeschrieben ist, dann werdet ihr mit Sicherheit konzentriert sein. Ich war jetzt bei Satswarup Maharaj in einem Raum, den er benutzt. Da hat er auch mit eigener Handschrift ganz direkt das Hare Krishna Mantra geschrieben. Er hat es mit eigener Handschrift geschrieben und nicht abgedruckt irgendwo vom Computer, weil das eine sehr persönliche Sache ist und eine sehr persönliche Angelegenheit da ist. Und das wird sehr empfohlen. Krishna ist da gegenwärtig in Form des Mantras. Und dann sagte Gokushol Das Babaji, wenn ihr das für eine lange Zeit macht, werdet ihr sehen, wie aus dem Silben des Hare Krishna Mantras das göttliche Paar direkt auf euch zukommt. Haribol. For the evil. Ja, dass man vor den Deities chantet und auf die Lotusfüße der Deities schaut. Wie war noch dein Name?
Ursi.
Ursi, ja.
Ich wusste, dass es die letzte Runde sein könnte.
Oh, hier kommt ein Ende. This could be the last round. This could be the last round. Das könnte die letzte Runde sein, ja. Ja. Das ist durchaus motivierend. Also, wenn wir uns mal vorstellen, unsere letzte Runde. Oh, oh Krishna, Krishna, Hari, 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 Krishna, Hari. Also, da sind wir, also nicht mehr so, sondern. Also, da sind wir wirklich in unserem besten Stil bestimmt. Ja. Machst du das manchmal?
Das hilft, ja.
Das hilft, ja. Oh ja, oh, jetzt haben wir also diese. Aber in dem nächsten Buch, dem Nektar-Ozean des Heiligen Namens, werde ich die alle reintun. Ich habe viel zu wenig Tipps. Ja? Haben wir noch was? Krishna-Chandra?
Vielleicht immer wieder Konzepte des Namen und den Geist einnehmen, auch während des Chants, dass der Heilige Name verschiedene von Krishna.
Ja.
Das ist einfach ein Rufen ins Leere, es ist ein Ausrichten auf ein Du.
Ja. Wie würdest du das zusammenfassen für den James?
Konzepte des Namens.
Konzepte des Namens. Mhm. Dazu sagt es Hari Bhakti Vilas, dass während wir chanten, sollten wir immer wieder liebevoll uns an die Erinnerung, an die Bedeutung des Mantras erinnern. Liebevoll. Nicht zum Beispiel, also gerade das Hare Krishna Mantra heißt ja, liebe Radha, liebe Krishna, bitte beschäftigt mich in eurem Dienst. Wenn wir so chanten, können wir uns daran erinnern und darüber meditieren. Theo?
Eine eigene Anschwingung finden oder bei mir ist es auch dann einfach zu singen.
Ja. Ja. Die eigene Klangschwingung, in Klammern singen. Ja, bitte?
I was going to a seminar on Japa Workshop in Bangladesh. And they tell us to meditate and please Krishna accept me. And just when you chant, please Krishna accept me. And
yeah.
Just give it that voice and someone with the mind and someone with the devotee chanting and then different devotees were coming with the mind. And then this role, I remember when I was chanting, I remember I was the mind of sleeping, no? Then I remember how the devotees, no, later, no, just go away. This play, this theater helped me a lot.
Yeah. Also zwei Dinge. Die Bedeutung, das haben wir auch, also, oder sag einfach, bitte beschäftige mich in deinem Dienst, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Und dann haben die so ein Spiel gemacht in Radha Desh, wo einer, das könntet ihr vielleicht aufführen, ihr sucht doch noch was für Theaterstücke. Einer ist der Chantende und die anderen sind der Mind. Und der eine ist der Mind, so der schlafende Mind. Leg dich doch jetzt hin. Sei doch nicht so fanatisch. Du weißt, wie schön sich das anfühlt, wenn die Bettdecke auf dir liegt und du den Kopf im Kissen hast. Und so weiter. Und der Devotee sagte, nein, später, da ist noch später. Ich muss jetzt erstmal was chanten. Und dann kommt noch an. Der Beschäftigte, der Vielbeschäftigte. Ach Mensch, jetzt chanten, es wäre doch so schön, wenn du jetzt ein bisschen rausgehst und das Holz von links nach rechts bewegst. Was können wir noch fürs Konzentrieren machen? Dirk, du hattest noch.
Wenn Aufmerksamkeit nicht so ganz da ist, viel Shastaka lesen oder mit Kalle Ozean.
Also drei Dinge. du bist ja unglaublich ja, systematisch. Also das war jetzt so schnell, dass so ein einfacher Geist wie mich Bilder von Krishna betrachten, Sri Shastakam lesen. Oh, ich bin gespeichert. Den Nektar Ozean des Heiligen Namens lesen. Ja. Zu diesem Buch, ich habe es ja schon zweimal gesagt, das ist eigentlich nicht mein eigenes Buch, das ist nur eine Zusammentragung von Themen, deswegen kann man das auch so unverschämt anpreisen. Das ist, hat nichts mit mir zu tun, das ist einfach nur was gesammelt ist, eine Sammlersleidenschaft. Hm. Birgit?
Mir hilft es sehr, wenn ich mir vor dem Campen klar mache, dass ich jetzt nicht Wichtigeres mehr zu tun habe.
Oh ja.
Außer das Spenden. Und dann bitte ich auch oft eigentlich immer die Lassi und ihre Segnungen im Geist. Oder auch das Panchakatha.
Also, nichts ist wichtiger. Und dann um Segnung bitten. Bei zum Beispiel Tulasi Devi und die Panchatattva. Ja. Es hört ja nicht auf, wir werden jetzt langsam das sammeln. Ich sehe noch Patrick und dann habe ich Erik, glaube ich, schon eingesetzt. Sorry. Nadia und Patrick und Erik, das sind dann unsere letzten. Ja? Zwischenmenschliche Probleme lösen. Stimmt sehr, wenn man chantet und sich hinsetzt und man hat gerade die Schlacht von Notre Dame oder wie heißt das die schon, der Normandie gekämpft mit einem. Nicht? Dann wird einem das ganz schön noch nachhängen. Mhm. Erich?
Also ich möchte nur sagen, wie es mir ergangen ist, vor Jahren habe ich große Schwierigkeiten gehabt mit der Konzentration. Und ich las in deinem Buch, dass man wieder die Lilas meditieren sollte. Das war mir auch sehr schwierig. Und letztes Jahr, wie wir in Nepal waren, kam mir durch ein Gebet, kam mir die Inspiration, ich soll vor jedem Chanten ein Vers aus der Bhagavad Gita oder aus einer heiligen Schrift lesen und mit Krishna darüber sprechen. Und dann hatte ich nie mehr Probleme. Durch die Meditation, die gedankliche Meditation, weil ich ein Denker bin, waren alle Probleme gelöst. Natürlich auf dieser Stufe. Ja. Ich weiß, später werde ich die Lilas verinnerlichen und dann über die Lilas meditieren. Aber auf dieser meiner Stufe ist eben das Denken. Und ja, da muss ich philosophieren.
Versmeditation, könnte man das sagen? Ja. Versmeditation. Mhm. Ja, und dann hatten wir noch eine letzte Mail. Vielen Dank. Das, viele Devotees machen das auch, dass sie sogar lesen, bevor sie chanten, weil das Denken dann erstmal spiritualisiert wird oder auf spirituelle Themen gerichtet wird und dann geht es besser. Und wir hatten noch einen letzten genannt, glaube ich. Wer war das noch? Patrick, Entschuldigung. Patrick.
Ja, vielleicht eben nach dem Meditieren, in welcher Situation das wir sind und dann auch diese Stimmung chanten als Seele, die wir sind.
Aha. Situationsanalyse. Ja. Ja. Wo bin ich? Wer, ja, ja. Es wird immer wieder gesagt, wenn ein Devotee wirklich aus, so sagt Krishna, ich bin im Ozean der materiellen Natur und werde hin und her geworfen von den Wellen, bitte nehme ich an, nicht so Situationsanalyse, also es ist ein bisschen technisch ausgedrückt, wir wissen, was gemeint ist. Wunderbar, ich möchte jetzt gerne, wir sind genau richtig, also wir sind so gut in der Zeit, dass es gar nicht besser geht. Ich möchte jetzt bitten, dass ihr euch, dass wir ganz kurz nochmal durch die Sache durchgehen. Wilhelm wird schon einen Tee bereit machen. Hallo Krishna. Ich möchte ganz kurz mit euch nochmal, denn jetzt werden wir praktizieren. Wir wollen eine Runde gemeinsam chanten. Wir haben gestern schon eine Dreiviertelrunde geschafft. Eine Drittelrunde. Heute wollen wir eine ganze Runde schaffen, auch wenn unser Geist und so weiter nach draußen geht und so weiter, oder wenn unser Geist abgelenkt wird, wir wollen ihn immer wieder zurückbringen. Wir wollen nochmal hier durch unsere kleine Liste, die wir gemeinsam erstellt haben, durchgehen. Denn vielleicht werden wir ein paar der Dinge, die wir aufgelistet haben, jetzt zur Anwendung bringen können. Ruhiges Umfeld, guter Ort, wir haben das beste Umfeld, ein Tempel. Wir haben genügend Zeit, es sind noch 20 Minuten bis zum Prasadam. Für eine Runde müssen wir in 20 Minuten schaffen. Tätigkeiten des Bewusstseins auf Krishna richten, das haben wir getan. Atemübungen, gut. Wir schnaufen gleich nochmal vorher richtig ein bisschen durch mit unserer ayurvedischen Atemübung. Augen schließen könnt ihr machen. Alle Runden auf einmal, also wir chanten eine Runde auf einmal mit anderen Chanten. Haben wir auch. Vorher Gebete lesen. Können wir auch noch ein kleines Gebet, kein Problem. Richtiger Ort, richtige Zeit haben wir. Früh morgens ist es schon vorbei. Spezieller eigener Platz. Diesmal nicht, aber wir sind zumindest schon im Tempel. Notizblock, ich glaube, das brauchen wir nicht zu machen, dass wir uns was aufschreiben. Das lassen wir einfach wegzischen, wenn das kommt. Alle Sinne auf Krishna richten. Wir können ja noch ein Räucherstäbchen anzünden. James, da ist so ein Räucherstäbchen. Jetzt ist noch gerade die Möglichkeit. Da sind so in dem Ding sind so Räucherstäbchen. Nicht, dass unser Priester einen Schreck kriegt, was da passiert. Und lass dir noch ein Ding geben, so ein Feuerzeug. Aufgeschriebenes Mantra lesen, das werden wir diesmal nicht machen, sondern wir werden versuchen, unser Geist wirklich nur auf das richten, vor den Dedis chanten, die hören zu. Chanten, als wäre es die letzte Runde. Ich möchte das jedem freistellen, ob er so chanten möchte. Das könnt ihr selber entscheiden. Konzepte des Namas. Da werde ich euch gleich was zu sagen. In dem Gebet werde ich euch eigene Klangschwingung. Ja, wir werden versuchen, eine gemeinsame Klangschwingung zu finden, wo wir uns eigens einbringen. Also insofern ist es nicht ganz das, was wir machen, aber wir werden auf alle Fälle so eine Klangschwingung erzeugen, in die jeder eingehen kann. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst, das ist so das Gebet, das kommt bei den Konzepten. Bild haben wir diesmal nicht. Und nichts ist wichtiger, können wir auch mal denken, nichts ist wichtiger als diese 15 Minuten. Segnung erbitten bei Tulasi Devi und beim Panchatattva. Vorher Konflikte lösen, das können wir jetzt nicht mehr machen. Versmeditation kommt gleich und Situationsanalyse ist auch jetzt ein bisschen spät, weil das muss man auch privat tun, wenn man Zeit hat, für sich selber. Ich wollte euch gerne etwas Schönes vorlesen von Srila Prabhupada, solange die Opferglocke noch bimmelt. Wie ich das machen? Of course. Sofort. Oh ja, ich weiß. Und unsere Priesterin, das will ihr vielleicht sagen. Do you speak English, Mataji?
Italian.
Lied. Meditazione, speciale, silenzio. Man muss immer ein O daran hängen, dann ist man weg. Das wirkt immer, also es ist total einfach. Jetzt hört bitte zu, jetzt kommt die Meditation. Es gibt kein Wissen, das so rein ist wie der Heilige Name. Und es gibt kein Gelübde, das so mächtig ist wie der Heilige Name. Es gibt keine Meditation, die so wirkungsvoll ist wie der Heilige Name. Und es gibt nichts zu erreichen, das besser wäre, als das, was man durch den Heiligen Namen erhält. Es gibt keine größere Entsagung als das Chanten des Heiligen Namens. Und es gibt keinen größeren Frieden als den, den man durch den Heiligen Namen erfährt. In dieser Welt gibt es keine frommere Handlung, als den Heiligen Namen anzunehmen. Und es gibt kein erstrebenswerteres Ziel als dasjenige, das man durch den Heiligen Namen erreicht. Denn durch ihn erlangt man die höchste Befreiung, den höchsten Bestimmungsort und den höchsten Frieden. Der Heilige Name ist die höchste Form der Hingabe. Er ist die höchste Form der Verehrung durch das Lebewesen. Er ist Ausdruck der höchsten Liebe und er ist die erhabenste Art, sich an den Herrn zu erinnern. Der Heilige Name ist die Ursache aller Ursachen, die höchste Persönlichkeit Gottes, und als spiritueller Führer und Befreier ist er im höchsten Maße verehrenswert. Wenn wir den Heiligen Namen aufrichtig und ernsthaft chanten, werden wir transzendentale Freude erfahren, die unser Herz tanzen lässt. Diese Glückseligkeit ist der essentielle Charakter des Heiligen Namens. Und da sie voller unübertrefflicher Freude des Herrn und seiner Spiele ist, stellt sie das letztliche Ziel eines jeden Lebewesens dar. Hallo. Wir wollen jetzt vorher noch einmal kurz hören, wie Srila Prabhupada mit den ersten Devotees zusammen gechantet hat. So, Hari Bol, jetzt werden wir unsere Runde chanten. Ich habe hier ein ungutes Gefühl, so über euch zu sitzen. Jedenfalls, ich habe hier die Notizen jetzt nicht mehr nötig.